Prinz Oberyn erwischte sie jedoch in Veit und brachte sie zurück. Im gleichen Jahr strebte Prinz Doran dann ein Verlöbnis mit Ben Beesbury an, einem kleinen Lord von mindestens 80, der ebenso blind wie zahnlos war. Einige Jahre später starb Beesbury. Das tröstete sie ein wenig. Sie konnte nicht mehr gezwungen werden, ihn zu heiraten, wenn er tot war. Und der Lord vom Kreuzweg hatte sich bereits wieder vermählt. Vor ihm hatte sie demnach auch Ruhe. Eldon Estermont lebt noch und ist ledig. Lord Rossby und Lord Grandison. Grandison wurde der Graubart genannt, doch als sie ihn kennengelernt hatte, war sein Bart schneeweiß gewesen. Beim Willkommensfest war er zwischen dem Gang mit dem Fisch und dem Gang mit dem Fleisch schlafen gegangen. Dry fand das passend. Schließlich stellte Grandisons Wappen einen schlafenden Löwen dar. Garin hatte sie dazu verleiten wollen, auszuprobieren, ob sie ihm einen Knoten in den Bart schlingen könnte, ohne ihn zu wecken, doch Ariane hatte nicht mitgespielt. Grandison machte einen angenehmen Eindruck, war nicht so nörgelerisch wie Estermont und kräftiger als Rossby. Heiraten würde sie ihn trotzdem nicht. Nicht einmal, wenn Hoda mit seiner Axt hinter mir stünde. Es kam niemand am nächsten Tag, der sie heiraten wollte, und auch nicht am Tag darauf. Ebenso wenig kehrte Cedra zurück. Ariane versuchte, Morra und Mellai auf die gleiche Weise für sich zu gewinnen, doch sie hatte kein Glück. Hätte sie eine der beiden einmal allein erwischt, hätte sie sich Hoffnungen machen dürfen, aber zusammen bildeten die zwei eine Mauer. Inzwischen hätte die Prinzessin ein glühendes Eisen oder einen Abend auf der Streckbank willkommen geheißen. Die Einsamkeit würde sie noch in den Wahnsinn treiben. »Ich habe die Axt eines Henkers für meine Tat verdient, nur wird er mir die nicht gönnen. Er würde er mich wegschließen und vergessen, dass ich je existiert habe.« Sie fragte sich, ob Meister Caliotte bereits eine Bekanntmachung verfasste, in der ihr Bruder Quentin zum Erben von Dorne erklärt wurde. Die Tage kamen und gingen, einer nach dem anderen, und schließlich verlor Ariane den Überblick darüber, wie lange sie bereits eingesperrt war. Mehr und mehr Zeit verbrachte sie im Bett, bis sie an den Punkt gelangte, an dem sie das Bett nur noch für den Abort verließ. Das Essen, welches die Diener brachten, wurde kalt und blieb unberührt. Ariane schlief, wachte auf, schlief wieder, und trotzdem fühlte sie sich zu erschöpft zum Aufstehen. Sie betete die Mutter um Gnade an und den Krieger um Mut, dann schlief sie wieder. Frische Mahlzeiten ersetzten die alten, dennoch aß sie nicht. Einmal, als sie sich außergewöhnlich kräftig fühlte, trug sie das Essen zum Fenster und warf es in den Hof, damit es sie nicht in Versuchung führte. Die Anstrengung machte sie müde, und daher kroch sie im Anschluss daran ins Bett und schlief einen halben Tag. Dann kam ein Tag, an dem man sie mit grober Hand an der Schulter wachrüttelte. »Kleine Prinzessin«, sagte eine Stimme, die sie von Kindheit an kannte. »Steht auf und kleidet euch an! Der Prinz hat nach euch gerufen!« Areo Hota stand vor ihr, der alte Freund und Beschützer. Er sprach mit ihr. Ariane lächelte verschlafen. Es war schön, das faltige, narbige Gesicht zu sehen und seine barsche, tiefe Stimme und den starken Akzent von Norvos zu hören. »Was habt ihr mit Cedra angestellt?« »Der Prinz hat sie zu den Wassergärten geschickt«, antwortete Hoda. »Er wird euch alles erzählen. Zuerst müsst ihr euch waschen und etwas essen.« Sie musste erbärmlich aussehen. Ariane kroch schwach wie ein Kätzchen aus dem Bett. »Morra und Mellai sollen ein Bad vorbereiten«, sagte sie ihm, »und Timot soll mir etwas zu essen bringen, nichts Schweres, ein wenig kalte Brühe und etwas Brot und Obst.« »Ja«, erwiderte Hoda. Nie hatte sie ein süßeres Wort gehört. Der Hauptmann wartete draußen, während die Prinzessin badete und sich die Haare bürstete und genügsam von dem Käse und dem Obst aß, das man ihr gebracht hatte. Sie trank ein wenig Wein, um ihren Magen zu beruhigen. »Ich habe Angst«, stellte sie fest. »Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Angst vor meinem Vater.« Darüber musste sie lachen, bis ihr der Wein aus der Nase lief. Als es Zeit war, sich anzuziehen, wählte sie ein einfaches Kleid aus elfenbeinfarbenem Leinen, dessen Ärmel und Taille mit Ranken und purpurfarbenen Weintrauben bestickt waren. Schmuck legte sie keinen an. »Ich muss mich keusch und demütig und reuig zeigen. Ich muss mich ihm zu Füßen werfen und um Vergebung bitten, sonst bekomme ich vielleicht nie wieder eine menschliche Stimme zu hören.« Als sie fertig war, brach der Abend an. Ariane hatte geglaubt, Hota würde sie in den Sonnenturm begleiten, um das Urteil ihres Vaters mit anzuhören. Stattdessen lieferte er sie im Solar des Prinzen ab, wo Doran Martell hinter einem Kühwassetisch saß und die gichtigen Beine auf einen gepolsterten Hocker gelegt hatte. Er spielte mit dem Onyx-Elefanten und drehte ihn in seinen roten, geschwollenen Händen. Der Prinz hatte nie zuvor so mitgenommen ausgesehen. Das Gesicht war bleich und aufgedunsen, die Gelenke so entzündet, dass allein sie anzuschauen schon schmerzte. Ihn so zu sehen, brachte Ariane dazu, ihn wieder in ihr Herz zu schließen. Und irgendwie konnte sie sich nicht überwinden, vor ihm auf die Knie zu fallen und ihn anzuflehen, wie sie es geplant hatte. »Vater«, sagte sie lediglich. Als er den Kopf hob und sie anblickte, waren seine dunklen Augen von Schmerz getrübt. »Kommt das von der Gicht?«, fragte sich Ariane. »Oder von mir?« »Ein seltsames und feinsinniges Volk, die Volantenes«, murmelte er und stellte den Elefanten zur Seite. »Ich habe Volantes einmal besucht, auf dem Weg nach Norvos, wo ich Melario kennenlernte. Die Glocken läuteten und die Bären tanzten die Treppe hinunter. Areo wird sich an den Tag erinnern.«
»Ich erinnere mich«, antwortete Areo Hota mit tiefer Stimme. »Die Bären tanzten, die Glocken läuteten, und der Prinz trug Rot und Gold und Orange. Milady fragte mich, wer der Mann sei, der da so hell strahlte.« Prinz Doran lächelte matt.
»Lasst uns allein, Hauptmann.« Hota stieß das Ende der Langaxt auf den Boden,